Heute ist Thema Artikel 178 StPO. Da geht es um die Auskunftsperson. Mit mir auf dem Kanal ist der Gregi. Hoi Gregi.
Salut Dori.
Wir haben uns ja geschworen, jetzt endlich eine Regelmäßigkeit anzubekommen und haben uns darum verabschiedet, dass wir zwingend persönlich uns sehen müssen und machen das jetzt halt mit Teams.
Genau, solange deine technischen Fähigkeiten erhalten bleiben, ist das auch kein Problem.
Was, meine technische Fähigkeit oder deine?
Deine insbesondere.
Das kommst du auch noch. Also, dann habe ich habe zwei Hörerreaktionen, die ich dir gerne schnell möchte spiegeln möchte. Die erste Hörerreaktion ist, wir sind eingeladen im Berner Oberland für einen Gleitschirm-Tandemflug. Also ich hoffe nicht Tandem mit dir, auch mit einem Lehrer, aber jemanden Tandem stellt er von mir zwei. Oh nein. Also, Tandemflug im Berner Oberland. Was meinst
du? Eher nicht.
Eher nicht? Oder
aber sehr nicht? Nett, sehr nett. Sehr nette Einladung, aber ich glaube, das ist nicht so mein Ding.
Also, dann sage ich dankend ab, aber ist super nett. Weitere Einladungen sind gern gesehen. Dann, andere Reaktion. Das POZ, unser Lieblingsgebäude, ist ja die Eingangskontrolle. So ein Evergreen in dem Podcast. Und ich habe ihm, der Stefan Bernhard hat ja einen Entscheid provoziert, was Verwaltungsgericht jetzt sagt, die Kontrollen sind zulässig. Verhältnismäßig, es ist ein kleiner Eingriff. Und ich habe in dem Zusammenhang den Entscheid besprochen und die Frage aufgeworfen, was ist denn mit externen Richtern und externer Staatsanwälten? Müssen die auch durch die Sicherheitskontrolle oder haben die ein Badge und können einfach durchlaufen? Jetzt hat mir eine ehemalige Auditorin geschrieben und später, ich glaube, Gerichtsschreiberin. Sie sagt, und es stimmt nicht, dass wir grundsätzlich, also als BGZ-Mitarbeiterin, freien Zugang zum POZ haben. Alle Angestellten, die nicht auf der 10. Abteilung, also dem ZMG, tätig sind, haben keinen Badge für das POZ und müssen genauso durch die Kontrolle wie alle anderen. Es finden nämlich immer mal wieder Weiterbildungen etc. dort statt. Und dann bekommen wir ebenfalls einen QR-Code und müssen normal durch die Kontrolle. Als ich auf der 10. Abteilung war, habe ich dann einen Badge erhalten und konnte natürlich ohne diese Kontrolle ins POZ. Aber sobald ich die Abteilung gewechselt habe, wurde mir dieser Badge sofort abgenommen. Gleiches gilt für die Gerichtsschreiberinnen. Richterinnen, die nicht auf der 10. Abteilung sind, haben auch keinen Badge. Hast du das gewusst?
Nein, so gewusst nicht, aber ist natürlich anzunehmen gewesen. Das wäre ja noch so schön, wenn es die Unterscheidung nicht gäbe. Es gibt einfach Mitarbeiter und Externe, interne, externe. Und ich meine, Richterinnen, Richter, wo nicht ZMG-Aufgaben hat natürlich auch was Externes gelten.
Ich meine, ein Richter von der 6. Abteilung wird jetzt wohl nie ins POZ gehen, außer eben für eine Weiterbildung.
Genau, und darum haben sie auch kein Badge und darum werden sie normal kontrolliert, wie wir auch. Das ist jetzt also nicht so eine wahnsinnige News.
Nein, aber ich finde, es ist dann doch noch ein Unterschied, ob jetzt ein Richter von der 3. Abteilung für eine Weiterbildung ins POZ geht oder wir in der Wahrnehmung von unserer Aufgabe als amtliche Verteidigerinnen und Verteidiger.
Natürlich, aber die Befürchtung wäre ja gewesen, dass Richterinnen und Richter einfach nicht kontrolliert werden. So ist es nicht.
Jetzt müssen wir also noch herausfinden, und da bitte ich auch um höhere Rückmeldungen, wie ist es mit Polizistinnen und Polizisten, die nicht im POZ stationiert sind, und wie ist es mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die ihre Büros in externen Gebäuden haben.
Genau, dann kann man das am Detektiv Turi melden und dann gehen wir dann weiter. Gehen wir dann schon auf die Schliche?
Nein, aber das Verwaltungsgericht unterscheidet ja explizit zwischen externen und internen. Und dann nimmt mich dann schon Wunder, ob die Unterscheidung so richtig ist.
Genau, also so wird es ja dargestellt im Sicherheitskonzept. Es gibt Mitarbeitende, regelmäßige Nutzer von den Gebäuden und nicht regelmäßige oder externe Nutzer vom Gebäude. Und dort ist jetzt halt einfach Grenzen und so entscheidet sich, ob es eine Sicherheitskontrolle gibt oder nicht.
Zu internen gehört das Putzpersonal, zu internen gehören Dolmetscher, Dolmetscherinnen, die dort, wahrscheinlich auch nicht alle Dolmetscher, Dolmetscherinnen, nur die, die für TKs auch eingesetzt werden, nehme ich an.
Nehme ich auch an, ja.
Also, komm, lass uns zur Auskunftsperson kommen. Artikel 178, wie gesagt, als Auskunftsperson wird einvernommen, wer. Jetzt folgt eine Personengruppe, das ist eine abschließende Aufzählung. Gehst du mit mir einig?
Genau, also es ist, ja, kurz eins rauszuzoomen, bei diesem Personalbeweis gibt es neben der beschuldigten Person und den Zeugen, gibt es jetzt eben so eine dritte Kategorie, die sich Auskunftsperson nennt. Es gibt ja auch noch den sachverständigen Zeuge, zu dem kommen wir dann sicher noch später. Bei dieser Rolle Auskunftsperson, die haben dann auch wieder verschiedene Rechte und Pflichten. Also so einfach ist es dann nicht. Wir kommen dann im 179 dann zu dieser Unterscheidung von der Stellung und Rechten und Pflichten. Aber es ist eine weitere Gruppe von Personen, wie es können, in welcher Rolle sie noch werden.
Wolltest du uns noch schon sagen, was die Idee hinter dem Konstrukt von dieser Auskunftsperson ist?
Ja, also Irrtum vorbehalten ist ja, dass in unseren Nachbarländern nicht gang und gäbe, die dritte Kategorie. Das kennen nicht alle Prozessordnungen, zumindest in Kontinentaleuropa. Und die Idee ist, dass man da den Konflikt, was durchaus kann geben, zwischen Selbstbelastung einerseits und Verstoß gegen Wahrheits- und Aussagepflichten andererseits abfedern will. Auch sonst, dass man gewisse Personengruppen, wir kommen nachher gerade dazu, eben nicht will, sozusagen in Verlegenheit bringen, dass sie könnten gegen Wahrheits- oder Aussagepflichten verstoßen. Und beim Literal, wo du jetzt noch uns gerade vorstellst, betreffend Privatkläger, wo natürlich gewisses eigenes Interesse am Verfahrensausgang haben und somit von Natur aus könnten versucht sein, das ein bisschen zu günstig darstellen und dann in Konflikt kommen mit der Wahrheitspflicht. Ich denke, das ist der Hintergrund.
Ja, und auch den Rollenwechsel ein bisschen abzufedern. Weißt du, wenn man dann vom Zeugen zur Auskunftsperson oder umgekehrt kommt, dass man da in Zweifelsfall halt irgendeine mildere Mittellösung kann wählen.
Genau, dass man die Selbstbelastung, dass man nicht muss die ganze Zeit sagen, ja, ich würde mich mit der Aussage selber belasten und damit eigentlich schon Tür und Tor öffnen für weitere Ermittlungen, sondern dass man einfach kann grundsätzlich die Aussage verweigern.
Du hast vorhin schon angetönt, Buchstabe A, redet davon, wer sich als Privatklägerschaft konstituiert hat, wird als Auskunftsperson befragt. Wie ist es, wenn eine Privatklägerschaft sich erst später im Verfahren konstituiert und vorher entsprechend als Zeugin Zeugen befragt worden ist? Ist denn die frühere Zeugenaussage, bleibt die verwertbar?
Ja, du fragst mich jetzt etwas. Ich würde sagen, ja, weil ein Privatklägerin, Privatkläger ist ja, wir kommen dann später dazu, ja, eigenartigerweise dann gleich zur Aussage verpflichtet. Einfach, sie hat nicht die strenge Straffolge von 307 StGB zu vergegenwärtigen.
Das würde ich auch so beantworten. Wie ist es umgekehrt, wenn man sich als Privatkläger konstituiert, sich dann später das zurückzieht, dann wird man ja wieder als Zeuge befragt. Richtig?
Also du meinst, man muss es, ob man es wiederholen muss oder wenn man sowieso zweimal befragt wird im Verfahren?
Ja, genau. Also du konstituierst dich, wirst als Auskunftsperson befragt, dann verzichtest du auf Konstituierung, also du verzichtest darauf im Rahmen vom Strafverfahren Zivilanspruch geltend machen und nachher wirst du wieder nochmal befragt. Dann wirst du als Zeuge befragt.
Genau, würde ich auch sagen, ich denke auch ohne weitere Konsequenzen, nur ergänzend. Also man kann natürlich verzichten, nur als Zivilkläger und als Strafkläger drinnen bleiben, einfach wenn man gesamthaft auf seine Rechte als Privatklägerin verzichtet. Dann haben wir Litera B, als Auskunftsperson werden zwingend befragt, Kinder und Jugendliche, die im Zeitpunkt von der Einvernahme noch nicht 15 sind, unter 15 Jahre alt sind. Das ist rein formal, da gibt es keine weiteren Abklärungen. Und natürlich ist das dann für Kinder und Jugendliche nicht ganz einfach zu beurteilen, ob sie möchten die Aussage verweigern. Gleichwohl ist es ein höchstpersönliches Recht. Und wenn man da den Kommentar, also jetzt in dem Fall der Basler konsultiert, muss man bei Zweifelsfall, muss die Behörde den gesetzlichen Vertreter konsultieren oder vielleicht sogar einen Prozessbeistand zur Verfügung stellen, um die betroffene Person zu unterstützen.
Wie findest du die starre Altersgrenze? Wäre es mitunter nicht sinnvoller, dass man auf die individuelle Reife abstellt?
Ja, habe ich mich jetzt so nicht gefragt. Ich denke, es vereinfacht es auch. Und es ist ja immer gut, wenn es klare Regeln gibt und wenn man da nicht im Einzelfall so Sachen muss entscheiden. Weil es ist schlussendlich ist es immer eine Frage von der Beweiswürdigung.
Eben ja, der Beweiswert hängt dann nicht davon ab, ob es das 11-jährige Kind als Auskunftsperson oder als Zeuge befragt wird. Sondern die Qualität der Aussage ist ausschlaggebend.
Was ich noch wichtig finde, ist, dass wenn die gesetzliche Vertretung oder eben gerade ein Prozessbeistand entscheidet, das Kind oder der Jugendliche dürfen nicht aussagen, Verweigerung, dann dürfen wir die Person nicht befragen. Wenn die gesetzliche Vertretung sagt, mir ist es egal oder von mir aus kann das Kind oder der Jugendliche aussagen, hat die betroffene Person immer noch das Recht, trotzdem zu verweigern, die Aussage. Es ist eine Art Sperrfunktion, die der gesetzlichen Vertretung zukommt und nicht ein alleinig abschließender Entscheid.
Wenn wir zum Buchstaben C gehen.
Ja, ich denke, der ist schnell erklärt. Das ist eine Art, wird aufgefangen. Und dort ist es dann konkret. Dort muss man konkret beurteilen, ob eine Beschränkung von der Urteilsfähigkeit vorliegt.
Genau, also als Auskunftsperson wird befragt, wer wegen eingeschränkter Urteilsfähigkeit nicht in der Lage ist, den Gegenstand von der Einvernahme zu erfassen.
Ich denke, dort ist nicht einmal unbedingt der wichtigste Fokus, dass so eine Person ein Aussageverweigerungsrecht hat. Dort ist es wichtig, dass so eine Person nicht dann strafverfolgt werden kann, wenn sie nicht die Wahrheit erzählt, weil sie gar nicht richtig kann beurteilen, was wahr und falsch ist. Das ist, denke ich, der Schutz, der sicher richtig ist, dass man das macht. Genau.
Genau, und in Zweifelsfällen muss man da ein Gutachten einholen, das sich zu dieser Frage äußert. Also zum Beispiel, ein Beispiel wäre starke Demenz oder ein Hirnschlag. Das habe ich auch schon erlebt, dass eine Auskunft, also eine Person, die soll befragt werden, einen Hirnschlag gehabt hat.
Genau, wenn du eine Mandatsanfrage hast, eine Person ist von der Staatsanwaltschaft, das ist wichtig, von der Staatsanwaltschaft, wird als Auskunftsperson vorgeladen und du weißt, die Person steht in keinem anderen Strafverfahren, dann ist es ein Fall von Litera D. Die Staatsanwalt also. In der Staatsanwalt ist dann nämlich der Meinung, dass die Person, die soll befragt werden, nicht kann ausgeschlossen werden, selber Täter oder Täterin zu sein oder
Mittäterin. Genau. Also ohne selbst beschuldigt zu sein, als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.
Da müssen die Alarmglocken schrillen, wenn man wegen dem vorgeladen wird.
Ja, dann müssen wir unbedingt sofort den Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger konsultieren.
Wenn man natürlich vorgeladen wird, ich sage jetzt immer von der Staatsanwaltschaft, weil Polizei im polizeilichen Ermittlungsverfahren, wir kommen im nächsten Artikel dazu, dürfen ja nur als Auskunftsperson, als beschuldigte Person oder als polizeiliche Auskunftsperson befragen. Das ist ein eigener Begriff von der Auskunftsperson. Darum nur die Staatsanwaltschaft kann den Entscheid treffen oder muss das abwägen. In der Vorladung steht aber nicht, aus welchem Grund man als Auskunftsperson befragt wird. Das wäre eigentlich noch wünschenswert, oder? Dass man gerade sagt, wegen der und der Konstellation laden wir sie als Auskunftsperson vor.
Wobei wahrscheinlich als Laie, wenn du nicht StPO erfahren bist, wird es auch dann schwierig sein, dass die Gefahr von dieser Vorladung an sich zu erfassen. Und der Reflex ist wahrscheinlich gerade ein anderer. Ich gehe auf jeden Fall ohne Verteidiger, weil sonst setze ich mich ja einem Verdacht aus.
Das kann durchaus so sein, genau.
Jetzt Frage kriege ich. Ich habe so einen Fall, wo die Strafverfolgungsbehörde meinen Klient fortgesetzt als Auskunftsperson behandelt, obwohl eigentlich die Sachlage völlig klar ist, dass er als Beschuldigter befragt werden muss, respektive ihm die Rolle als Beschuldigter zukommt. Wie würdest du da reagieren? Es hat ja so ein bisschen etwas Paradoxes, wenn du als Verteidiger kommst und sagst, hey, mein Klient ist dann aber ein Beschuldigter.
Ja, das ist noch diffizil. Jetzt sollte er nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber du hast natürlich Nachteile. Du kommst nicht zu allen Beschuldigtenrechten, insbesondere Teilnahmerecht und Akteneinsicht.
Ja, das ist ein taktisches Spielmittel für die Strafverfolger.
Könntest du probieren, unter anderen Verfahrensbeteiligten als Auskunftsperson trotzdem Interesse geltend machen an der Akteneinsicht? Ja, vielleicht kann man das einmal deponieren, das Unbehagen, dass man nachher so insofern die Verfahrensleitung bösgläubig machen in dieser Beziehung, um später darauf zurückzukommen, falls es tatsächlich einen Rollenwechsel gibt.
Dann lass uns zum Buchstaben E kommen. Als Auskunftsperson wird befragt, wer als mitbeschuldigte Person zu einer ihr nicht selbst zur Last gelegten Straftat zu befragen ist. Hast du das schon mal erlebt?
Jetzt in der Vorbereitung habe ich mir das überlegt. Ich glaube nicht. Also da hat man ein Aussageverweigerungsrecht, wenn es klar ist, dass man gar nicht beteiligt ist.
Also sagen wir, du hast Drogenhandel und Geldwäscherei. Im Drogenhandel bist du der Läufer und jetzt wirst du zum Geldwäscherei-Tatbestand befragt, wo du nichts damit zu tun hast.
Ja, also es könnte ja noch extremer gehen. Ich hätte einen Klient oder eine Klientin, wo du wie sagst, im Drogenhandel gemeinsame Tat begehen, in Untersuchung steht und die mitbeschuldigte Person wird nebendran noch wegen einem Mordversuch untersucht werden. Dann hat man auch ein Aussagenweigerungsrecht.
Mhm.
Es ist für mich einfach, es steht nicht ganz in line mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wo ja, wenn gegen Mitbeschuldigte rechtskräftig verurteilt ist, dass man dann da wieder als Zeuge kann befragt werden. Also
nein, aber das stört darum, ein bisschen. Ja, natürlich, aber darum machen sie das ja auch. Darum trennen sie ja die Verfahren ab.
Also im Kommentar steht dazu, der Sinn dieser Bestimmung liegt somit nicht im Schutz vor Selbstbelastung, sondern im Schutz vor einem Loyalitätskonflikt gegenüber den Teilnehmern an den eigenen Delikten.
So viel Fürsorge vom Gesetzgeber. Kommen mir ja fast Tränen. Ja, aber in der Praxis spielt der Buchstabe E jetzt also nicht eine Rolle. Ich mag mich wirklich auch an keinen Fall erinnern, wo das gewesen wäre.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist eine eher seltene Konstellation, aber es ist grundsätzlich bei Mitbeschuldigten während laufenden Verfahrens einfach durchweg flächendeckendes Aussagenverweigerungsrecht.
Mhm. Ja, an dem ändert es sich ja nicht. Ist ja dann egal, ob in der Funktion vom Mitbeschuldigten oder von der Auskunftsperson.
Der Klassiker ist ein Litera F, in einem anderen Verfahren beschuldigte Person, wo es um den gleichen Sachverhalt geht, der in Abklärung steht, also bei getrennten Verfahren. Dass man dort, wenn man als Auskunftsperson im Verfahren gegen den Mitbeschuldigten einfach wird es um das selbstverständlich eben wegen der Funktion als Auskunftsperson ein Aussageverweigerungsrecht hat.
Anders ist es aber, wenn man dann rechtskräftig verurteilt ist. Also wenn das parallel abgetrennte Verfahren erledigt ist, dann wirst du als Zeuge befragt.
Genau, und das
ist auch nicht ganz in line.
Genau, das beißt sich insbesondere eben mit dem Litera E besprochen, finde ich. Genau.
Dann Litera G. Als Auskunftsperson wird befragt, wer in einem gegen ein Unternehmen gerichteten Strafverfahren als Vertreterin oder Vertreter des Unternehmens bezeichnet worden ist oder bezeichnet werden könnte, sowie ihre oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also sagen wir, irgendein Chemiekonzern wird wegen einer Umweltverschmutzung angeklagt und dann könnte man den CEO und seine Assistentin, den Assistent, würde man dann als Auskunftsperson befragen.
Genau, also stellvertretend hat man für das Unternehmen, das soll bestraft werden, auch das Aussageverweigerungsrecht. Das sind natürlich nur sozusagen direkte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von dem Unternehmensvertreter. Weitere in dieser Unternehmung tätige Personen und Angestellte haben natürlich wieder eine Aussagepflicht. Also man kann nicht einfach sagen, sämtliche Angestellte von dem Unternehmen haben ein Aussageverweigerungsrecht.
Da wissen wir, wie hat einer Schuhe imprägniert und hat sie jetzt auf den Fenstersims gestellt. Und jetzt ist einer vorbeigekommen und hat sie mitgenommen. Hat sie Pacific angeschaut, hat natürlich nicht begriffen, dass das dort draussen steht wegen dem Imprägnieren. Und hat sie mitgenommen.
Und du hast jetzt gerade einen Diebstahl live beobachtet.
Ja, es ist wahrscheinlich ein Sachverhaltsirrtum.
Genau, gratis abzugeben, hat er gemeint.
Genau. Oh shit. Ja, also, damit wären wir durch. Haben wir alle Kategorien besprochen.
Was wir jetzt heute noch elegant auslöhnt, sind die Folgen von einem Rollenwechsel von der Auskunftsperson im laufenden Verfahren, wenn sich also im laufenden Verfahren ergibt, dass Verdachtsmomente gegen Auskunftsperson ausreichend sind, um selber das Verfahren gegen die Person zu eröffnen. Was ist denn mit ihren bisherigen Aussagen? Sollte sie mal Aussagen gemacht haben?
Ja, und das führt uns, glaube ich, gerade zum Pudelskern. Es ist also grundsätzlich. Entschuldigung, Gregi, Nina ist gerade am Winken. Nein, das führt uns zu Pudelskern, oder? Also im Zweifel sollte man als Auskunftsperson sicher einmal keine Aussagen machen. Weil mitunter meint man, man müsse kooperieren, das käme dann besser. Aber was in die Welt gesetzt ist, bringt man nur schwer wieder aus der Welt.
Genau, und es ist eben nie ganz klar, man nennt da den echten oder den unechten Rollenwechsel später. Das ist genau wie eine Auslegungssache, hat es einen echten oder unechten Rollenwechsel gegeben. Und darum ist es mega schwierig abzuschätzen, ob die Aussagen sowieso nicht verwertbar sind, falls man später beschuldigte Person wird oder nicht. Darum sollte man gerade von Anfang an aufs Maul hocken.
Genau, und mit den Folgebeweisen ist ja dann nochmal ein viel schwierigeres Thema. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.